Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Herzlich willkommen zu einem weiteren spannenden Videobeitrag hier auf dem Privatinvestor TV-Kanal. Mein Name ist Florian Günther. Ich bin Partner und Fondsmanager der Max Otte Fonds und neben mir digital ein ganz, ganz spannender Gast, der sehr geehrte Herr Thomas Hansche. Herr Hansche, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Herr Hansche, wir hatten ganz gezielt das Gespräch mit Ihnen gesucht, denn Sie hatten zuletzt so ein Stück weit Furore gesorgt im Internet mit Ihren Auftritten, wo Sie, ich das gleich so sagen, kein Blatt vor den Mund genommen haben. Das hat uns wirklich imponiert, auch anderen, den Zuschauern natürlich. Und deswegen wollte ich mit Ihnen persönlich über die aktuelle Lage sprechen, die insbesondere ja für Deutschland schon mal besser war. Die Frage ist natürlich, wie kam es so weit? Ja? Wie konnte es so weit kommen? Und kann man das Ruder noch umlenken? Kann man da noch was machen? Und da würde ich jetzt gerne mit Ihnen einsteigen. Sie sind ja selbst ja schon seit Jahrzehnten Unternehmer. Ich glaube, 1995 haben Sie Ihr Unternehmen gestartet. Ist das richtig?
1996.
96. Und Sie sind
Ist aber Nuancen.
Nuancen, okay. Und sind in der Logistikbranche tätig, ist richtig, ne?
Das ist korrekt. Also ich bin 49 Jahre, komme aus Brandenburg, schon immer aus Brandenburg, hat sich nichts geändert und habe auch in den Jahren 94 und danach BWL studiert, auch fertig studiert, habe während des Studiums mich selbstständig gemacht, damals mit einer EDV, mit einem EDV-Systemhaus, also mit einer Computerfirma. Bin 2004 in die Logistik gestolpert und habe das parallel weiter betrieben. Bin 2008 auch einmal ganz groß gescheitert und musste meine Betriebe aufgeben. Und habe danach in leitender Funktion im Familienbetrieb die Aufgabe übernommen, etwas mehr als 100 Mitarbeiter zu koordinieren.
Jawohl, also durchaus der Mittelstand, das ist ja das Rückgrat Deutschlands schon immer gewesen. Also lassen Sie uns vielleicht mal die letzten 20 Jahre so nicht aus persönlicher Sicht Revue passieren, sondern aus wirtschaftspolitischer Sicht oder aus Wirtschaftssicht. Was ist in den letzten 20 Jahren, was ging alles gut, dürfen wir auch mal hervorheben, aber was ist alles schlecht gelaufen? Was ist da Ihre Meinung?
Oha, mit dem Guten ist aber eine Gewissensfrage. Dann versuche ich mal das Gute. Das Gute ist auf jeden Fall, dass wir bis zum Jahr 2022 Frieden hatten.
Ja.
Das ist auf jeden Fall das Gute. Und für mich als Gutes, ich komme ja aus dem System des Sozialismus, aus der DDR, war ja die ersten 15 Jahre meines Lebens braver Staatsbürger und habe danach die Marktwirtschaft kennenlernen dürfen und auch studieren dürfen. Und ich sage mal, dieses System, diese soziale Marktwirtschaft bietet natürlich sehr viel Chancen und ist sehr lebenswert. Und dieses System, was ich kennenlernen durfte, was aber, seitdem ich es kennenlernen durfte, ständig abgebaut hat, ist ein sehr lebenswertes. Und ich glaube, das ist auch einmalig in der Welt, so wie Deutschland funktioniert hat mit der sozialen Marktwirtschaft, auch mit dem Wirtschaftswunder in den 60er, 70er, 80er Jahren. Die Gesellschaft, die dadurch entstanden ist, durch diese wirtschaftliche Stärke, die ist natürlich beeindruckend, auch Demokratie, die sich entwickelt hat und meiner Meinung nach ist nur eine Demokratie tragfähig, wenn sie von wirtschaftlich unabhängigen Bürgern gestaltet wird. Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich später komme, wenn wir zum Schlechten kommen. Und das ist, wie gesagt, eine sehr lebenswerte Gesellschaft. Und das ist das, was ich auch die letzten Jahre, auch die letzten 20 Jahre, wenn es abgenommen hat, sehr geschätzt habe an Deutschland, dass es eben gute Bildungschancen gibt, egal wo man herkommt. Das ist eigentlich, und eigentlich bezieht sich ja auf den abnehmenden Trend der letzten 20 Jahre, dass es eigentlich auch immer gut war, hier unternehmerisch tätig zu sein, sich auch mit Neuerungen zu engagieren, etwas auszuprobieren. Und man hatte immer ein sicheres Netz. Also Deutschland war auf einem so hohen Niveau, auch in der Gesellschaft, auch in der Wirtschaft, dass man auch, und das habe ich ja 2008 durch meine Insolvenz, die ich damals mit den Betrieben, ich hatte ja 7 Betriebe, machen musste, musste ich einen Teil aufgeben. Die Fallhöhe war relativ gering. Man hat sozial wieder Halt gefunden. Man konnte nochmal neu anfangen. Das ist alles nicht unmöglich. Und das habe ich sehr geschätzt an Deutschland immer. Und wie gesagt, auch die Bildungsmöglichkeiten. Ich kam aus der DDR und konnte dann gleich nach dem Abitur Betriebswirtschaft studieren. Also es standen alle Türen offen. Und das schätze ich wirklich sehr an Deutschland. Aber das ist heute leider nicht mehr so. Und dann kommen wir gleich zum Schlechten. Dann viel mehr Gutes fällt mir nicht ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kommen wir gleich zum Schlechten. Das Schlechte ist, dass wir dieses Gesellschaftsmodell nach und nach aufgeben. Das heißt, diese soziale Marktwirtschaft, die wir hatten, die auch auf einem funktionierenden Wirtschaftssystem beruhte, die erodiert nach und nach und in immer schnellerer Geschwindigkeit, sodass wir über den Verlust des Wirtschaftssystems auch unsere ganze Gesellschaft verlieren. In allen Bereichen. Es ist ja eine ganz dramatische Entwicklung, dass ich sag mal immer, dass der Trend dahin geht, dass sich Arbeiten nicht mehr lohnt, dass Leistung nicht mehr bezahlt wird, sondern dass alles künstlich gemacht wird mit Subventionen, mit Bürgergeld. Es ist ja kein gesunder Kern mehr im marktwirtschaftlichen Sinne vorhanden, der die Gesellschaft trägt. Wir merken es, die Steuern werden immer höher, weil immer weniger produktive Mitglieder in dieser Wirtschaft sind, auch immer weniger sich behaupten können, weniger gewollt sind. Das System verändert sich. Es ist immer weniger Möglichkeit, selbstbestimmt zu arbeiten. Und dadurch werden auch die Steuereinnahmen immer weniger, weil immer weniger Leute in die Produktivität kommen oder in der Produktivität sind. Und nur von der Produktivität kann man einen Anteil in die Gemeinschaft geben, also die sogenannten Steuern. Und wir merken es ja, wir sind Steuerweltmeister, also wir haben es geschafft, wir sind oben. Also im negativen Sinne. Zeitgleich erodiert auch unser ganzer Sozialstaat. Wir sehen es an dem Rentenniveau. 48% vom letzten Netto ist unser Rentenniveau. Wir sind EU-Schlusslicht, zumindest unter den fortschrittlichen Ländern oder was auch immer man als das bezeichnet. Wir sind Ausgabenweltmeister. Also wir haben völlig den Bezug zur Realität verloren. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass wir unsere Wirtschaft nicht verstehen, dass wir unser Wirtschaftsmodell nicht verstehen und dieses verklären lassen und einen ganz entscheidenden Schritt gemacht haben, der uns wahrscheinlich ruinieren wird, wenn wir es nicht erkennen. Und das ist der offene Markt. Aber dazu würde ich später nochmal ausführen. Und unser Gesellschaftsmodell ist nicht nur am Erodieren. Wir stehen ja kurz vor dem Kollaps. Wenn wir schauen, wie viele Ausgaben wir haben, sei es ins Bürgergeld, sei es in die Migration, von der wir uns Fachkräfte erhoffen, und so weiter und so fort. Das muss ja irgendwoher bezahlt werden. Und die gängige Annahme der Politik und auch leider der Gesellschaft ist, wir drucken Geld und dann ist es da. Aber das ist ja nicht der Ursprung des Geldes. Das ist ja nicht der Ursprung des Wohlstandes. Und ich möchte das wirtschaftlich beleuchten, warum das System im Niedergang ist. Es ist ja wirklich kurz vor Ende. Und ich sag mal, wenn uns die Ideen außer Gelddrucken ausgehen, dann bleibt ja nur die Bankrotterklärung. Wir befinden uns meiner Meinung nach schon in der Insolvenzverschleppung. Also wir haben schon gar nicht mehr das, was wir ausgeben. Und das ist für mich eine sehr schlechte Entwicklung. Und die Leute klatschen dazu noch Beifall, weil es immer Hilfsmaßnahmen gibt. Das fängt an beim Mindestlohn. Dafür werde ich auch immer sehr viel gescholten, dass ich sage, ein Mindestlohn braucht es in einem funktionierenden System nicht. Ich finde den Mindestlohn per se nicht schlecht und ich finde es gut, die Leute in einem gewissen Sozialniveau zu halten oder eine gewisse Bezahlung zu gewähren. Aber wenn die Wirtschaft funktionieren würde, hätten wir durchschnittliche Löhne, wenn Deutschland als Deutschland funktionieren würde, hätten wir durchschnittliche Löhne von 5.000, 6.000, 7.000 Euro und selbst die Putzfrau würde das Dreifache von dem bekommen, was sie bräuchte, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dann würden wir über Mindestlohn gar nicht sprechen, sondern der Mindestlohn ergibt sich aus der Notwendigkeit, weil wir durch den offenen Markt wirtschaftlich unter Druck gekommen sind und dadurch normalerweise, wenn wir uns dem billigen Wettbewerb stellen würden, die Löhne fallen müssten. Anders geht es ja nicht, wenn wir mit denen im Wettbewerb stehen. Und um das zu begrenzen, hat man künstlichen Mindestlohn festgelegt. Und das ist keine gesunde Maßnahme. Das ist für die Gesellschaft vielleicht eine Übergangsmaßnahme oder eine Hilfsmaßnahme, aber es ist keine wirtschaftlich gesunde Maßnahme. Und sie wird uns nicht helfen, unser Problem wieder in den Griff zu bekommen. Und da sehe ich sehr viele schlechte Entwicklungen der letzten 20 Jahre, weil nicht gelungen ist, zu verstehen, wie unser wirtschaftlicher Kern funktioniert. Und deswegen lauter Hilfsmaßnahmen installiert wurden, auch Subventionen für die Bauern, wenn ich sehe, wie die letztes Jahr auf die Straße gegangen sind, die Bauern und für Subventionen gekämpft haben oder für Agrardiesel, dann kann ich nur sagen, Leute, am Thema vorbei. Ihr habt durch den billigen Wettbewerb de facto keine Existenzberechtigung mehr. Und wenn ihr keine Existenzberechtigung, keine wirtschaftliche Existenzberechtigung mehr habt, dann ist es schön, gegen diese Sterbehilfe, Subventionen und Agrardiesel auf die Straße zu gehen. Nur es bewirkt nicht eine Änderung des Systems und es bewirkt nicht das, was die Bauern eigentlich haben wollten, nämlich eine stabile Wirtschaftsgrundlage. Und das ist mein Plädoyer, das ist mein Ansinnen, dass ich versuche, Aufklärung in die Menschen zu bringen, in die Bevölkerung zu bringen, dass ich sage, Leute, daran liegt es nicht. Es liegt nicht daran, wogegen ihr begehrt. Also auch das Bürgergeld ist ein total falscher Anreiz, dass ein Anreiz gegeben wird, nicht zu arbeiten und das aus dem Sozialtopf genommen wird. Aber keiner weiß, wie der Sozialtopf sich finanziert, dass dahinter eine Produktivität liegen muss, dass eine Wirtschaft dahinter stehen muss, die funktioniert. Und ich sage mal, stattdessen machen wir wahnsinnig interessante Maßnahmen, wie zum Beispiel unsere Energiepreise durch die Decke zu jagen, und dann darauf zu hoffen, dass wir wieder wettbewerbsfähig werden. Und das schließt sich wirtschaftlich aus.
Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Ihre aktuelle Vermögensverteilung noch Bestand hat vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die wir aktuell haben? Wie geht es im Nahen Osten weiter? Was passiert eigentlich in Russland? Und wird Taiwan jetzt tatsächlich von China übernommen? Und vor allen Dingen, welche Auswirkungen wird es auf Ihr Vermögen haben? Wenn Sie eine zweite Meinung haben möchten, dann lade ich Sie jetzt ganz herzlich zu einem Vermögensverteilungscheck an. Professor Dr. Max Otte und sein Team werden einen Blick auf Ihr Vermögen werfen und eine zweite unabhängige Meinung zu Ihrer aktuellen Vermögensverteilung Ihnen persönlich geben. Wenn es für Sie interessant ist, dann folgen Sie dem Beitrag unterhalb dieses Videos und wir melden uns in Kürze zu Ihren Fragen.
Ich bin in keiner Partei, ich mache auch für keine Partei Werbung, aber es schließt sich wirtschaftlich aus. Und das ist das, was wir in die Köpfe der Leute bekommen müssen. Und deswegen sehe ich die Entwicklung der letzten 20 Jahre äußerst negativ. Da kann man jetzt über Randerscheinungen wie die Migrationskrise und so weiter reden, aber das ist nicht unser Kernproblem. Man kann über Bürgergeld reden, das ist nicht unser Kernproblem. Unser Kernproblem ist, dass wir nicht verstehen, wo kommt das Geld her? Wie wird es erwirtschaftet? Also die Marktwirtschaft als existenzielle, als unmittelbare Mittelherkunft, dass die Marktwirtschaft uns ernährt, versorgt, uns die Grundlage für unser System gibt. Und wir verlieren diese Marktwirtschaft. Wir verlieren diese Fähigkeit, wettbewerbsfähig zu sein. Wir verlieren diese Fähigkeit, uns selbst zu ernähren, wenn man es mal ganz platt formulieren möchte. Und das ist das, was ich aufklären möchte. Und da möchte ich Lösungsansätze geben, wie wir das wieder zurückgewinnen könnten. Und derzeit gibt es leider politisch überhaupt keine Aussichten darauf, dass irgendjemand das verstanden hätte, wenn ich mir die Programme aller Parteien anschaue, die da so am Markt sind. Keiner hat eine Lösung und das ist eine Katastrophe für Deutschland. Und deswegen will ich mich engagieren.
Bin ich mal gespannt, was Sie dann für Lösungen haben. So ein bisschen süffisant zurückgesprochen oder zurückgegeben. Sie sagten, ja, es wird noch Applaus gegeben, wenn dann hier irgendwelche Programme von den Politikern losgetreten werden. Die Doppelwumms war ja das so der eine Ausdruck, der dann Bildschlagzeilen gemacht hat. Lustigerweise wird ja jetzt geht die SPD in den neuen Wahlkampf ja wieder mit Scholz. Also das ist auch sehr, sehr interessant. Und das andere, was Sie ja gesagt haben, war die Fallhöhe. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ganz ehrlich, Herr Hansche, viel besser als jetzt kann es ja gar nicht sein. Also das heißt, wenn Sie heute, und wir haben das mal durchgerechnet, eine vierköpfige Familie sind, dann haben Sie einen Durchschnittsnettolohn, also oder eine fünfköpfige Familie, haben Sie einen Durchschnittsnettolohn von ungefähr 3.500 Euro. Wenn nur einer der beiden Eltern arbeiten geht und die Mama bleibt zu Hause, jetzt mal ganz konservatives Verteilungsbild, ja. Jetzt haben wir mal geschaut, was kriegt dieselbe Familie, wenn alle zu Hause bleiben und Bürgergeld, die bekommen dann 3.300 Euro netto. Und deswegen, Hansche, die Fallhöhe ist doch heute noch viel niedriger, als sie es früher war. Ob das jetzt aber in das Horn bläst, das Sie da aufziehen wollen, ich weiß, was Sie meinen. Lassen Sie uns vielleicht nochmal konkret fragen. Also die konkrete Frage ist für mich, Sie sind ja in der Logistikbranche. Die Logistikbranche ist ein ganz sensibles Werkzeug, weil sie letztendlich der Vorreiter vor der echten Wirtschaft ist. Also das heißt, wenn es der Logistik schlecht geht, geht es in den folgenden Monaten der Wirtschaft auch schlecht. Ja, also die ist quasi so ein Vorreiter, das muss man wissen. Und deswegen frage ich Sie ganz konkret, wie geht es Ihnen denn gerade? Wie geht es gerade der Branche? Sehen Sie da irgendwelche Zeichen, irgendwelche Dinge auf sich zukommen? Wie sieht es da gerade aus?
Ja, also erst einmal zu der Fallhöhe komme ich später noch mal einmal. Das war bezogen auf einen wirtschaftlichen Neustart als Unternehmer, dass man dann noch mal Fuß fassen kann. Das war jetzt nicht auf Privatpersonen bezogen. Und Sie haben recht. Momentan kann es einem mit dem Bürgergeld ja gar nicht besser gehen. Also es ist genug Geld für alle da. Das habe ich schon verstanden. Das finde ich auch gut. Und noch mal auf Ihre Frage zur Logistik. Der Logistik geht es schlecht, und zwar nicht seit heute, nicht seit gestern, sondern wir haben seit 2004, seit der großen EU-Osterweiterung, da gab es ja die Erweiterung in die östlichen Regionen der EU, die massive Erweiterung. Seitdem haben wir den billigen Wettbewerb und seitdem haben wir auch kaum eine Möglichkeit, aus eigener Kraft Geld zu verdienen. Ich sag mal, das ist ein sterbender Markt, wobei er gleichzeitig wächst. Sie müssen sich mal vorstellen, von 2004 2004 oder von 2000 bis zum Jahr 2020 haben wir circa 1 Million mehr LKWs auf deutschen Straßen. Das ist ja eine Tendenz. Wir sehen es ja, wenn wir auf der Straße fahren, die könnte siebenspurig sein und trotzdem wäre alles voller LKWs. Also da ist schon eine Tendenz zu erkennen, es wird immer mehr, aber das hat andere Ursachen. Das liegt nicht daran, dass wir als Logistiker einen Auftragsboom haben und so furchtbar begehrt sind, sondern wir leiden rein von der Kalkulation unter dem offenen Markt. Wir können mit den Preisen nicht mithalten. Gerade die erschlossenen EU-Osterweiterungsländer machen Preise, die für uns überhaupt gar nicht zu halten sind. Und da ist eben auch das beste Beispiel für die Ideologie des offenen Marktes. Wir wollen ja Europäer sein, wir wollen ja alles offen haben. Und es wird ja immer gesagt, wir sind Exportweltmeister und wir profitieren unheimlich davon. Das Gegenteil ist aber der Fall. Durch den direkten billigen Wettbewerb, den wir uns ins Land holen, geraten wir finanziell unter Druck. Und das, was passiert, ist ein Ersetzungsprozess. Und den erleben wir in der Logistik schon seit 20 Jahren, dass wir zunehmend ersetzt werden. Trotzdem immer mehr LKWs auf deutschen Straßen kommen, nimmt die Anzahl der deutschen Unternehmen und die Anzahl der deutschen Fernfahrer stetig ab, weil wir diesen Wettbewerb nicht halten können. Und dass wir da sind, liegt lediglich daran, dass uns der billige Wettbewerb noch nicht komplett ersetzen kann. Es ist also kein fairer Wettbewerb, sondern es ist reine Verdrängung. Und es geht uns schlecht. Und ich sage mal, der letzte Strohhalm, den wir noch so ein bisschen in der Logistik haben, ist zum Beispiel Schenker, die jetzt verkauft werden an DSV, also die Deutsche Bahntochter, der Staatskonzern, die das zumindest mit den Regelungen, die man so hat, also wie Mindestlohn und so weiter, noch so betrachten, wie es gemeint ist, dass eine auskömmliche Bezahlung gemacht wird. Und die werden ja jetzt verkauft. Das ist ganz klasse für den Wettbewerb, dass die verkauft werden. Und jeder andere Wettbewerber auf dem Markt ist frei und hat keine Skrupel davor, den billigen Osteuropäer zu engagieren, weil der für ein Drittel fährt, als wir überhaupt fahren könnten. Wir kriegen Strafen. Wenn wir einen Monat den Mindestlohn nicht bezahlen, bekommen wir eine Strafe. Aber der billige Wettbewerber, der darf hier fahren. Das geht auch ukrainischen Speditionen wurde jetzt während des Krieges eine Sondererlaubnis erteilt. Die durften auch auf deutschen Straßen fahren zu einem Bruchteil des Preises, den wir brauchen. Und wenn die hier fahren zu einem Bruchteil des Preises, ist es legal. Und wenn wir den Mindestlohn nicht bezahlen, dann bezahlen wir horrende Strafen. Wir kriegen auch regelmäßige Kontrollen. Also es ist gar nicht zu machen. Es ist gar nicht zu machen. Und das, was man machen muss, und da sind wir auch sehr gut aufgestellt, also wie gesagt, ich gebe ja die Funktion größtenteils ab, weil ich mich versuche, in der Gesellschaft jetzt zu engagieren zu den Themen. Aber so wie es von mir jahrelang begleitet wurde, hat man eben versucht, Spezialfelder zu erschließen, wo man nicht so schnell ersetzt werden konnte, wo man spezielles Equipment brauchte, wo man spezielle Kenntnisse brauchte, wo man Weiterbildung bei den Leuten brauchte, um einfach diesem Massenmarkt zu entgehen und der billigen Konkurrenz. Und das war so ziemlich die einzige Lösung, dass man eine auskömmliche Existenz in diesem Markt überhaupt hat. Und es geht der Branche, die in Abwicklung begriffen ist, natürlich schlecht. Es ist wie auf einer Schlachtbank, wo jeder versteht, dass es eine Schlachtbank ist und versucht, möglichst weit hinten zu sitzen, damit man als letztes drankommt. Und das ist die Situation in der Logistik. Und ich glaube, diese Situation ist auch auf Deutschland übertragbar.
Also das Frühwarnsystem schlägt an und das schon seit langer Zeit ist eigentlich ein bedenkliches Bild, das Sie da zeichnen. Danke für die Offenheit auch an der Stelle. Jetzt haben Sie sich ja auch intensiv mit dem europäischen Wirtschaftsgebilde auseinandergesetzt, sind auch Kenner des europäischen Marktes und vor allem des osteuropäischen Marktes. Welche strukturellen Probleme sehen Sie denn da? Aber, und da möchte ich auch vielleicht den Bogen nochmal schließen, Sie hatten vorhin auch schon von Lösungen gesprochen. Welche Lösungen gäbe es da womöglich?
Gern. Also, ich sag mal, das Grundsätzliche, was ich jetzt nachträglich resümiere, also ich war 2011 auch dafür, dass Mario Draghi gesagt hat, whatever it takes, wir retten den Euro und wir drucken Gelder, als gäbe es keinen Morgen. Das fand ich damals gut, weil ich habe das geglaubt, wir retten den Euro. Und ich fand auch alle anderen Maßnahmen sinnvoll, Ausstieg aus Atomkraft, die ja Frau Merkel 2011 schon beschlossen hat und so weiter. Das fand ich zu dem Zeitpunkt alles gut. Aber wenn man das alles, wenn man mit Problemen konfrontiert wird in der jetzigen Situation, dann sieht man die Sachen manchmal anders. Und ich glaube, viele in der Bevölkerung sehen das auch mittlerweile anders, ob der Atomausstieg eine gute Maßnahme war oder ob die Flüchtlingskrise, wir helfen allen, gut gemeint, aber ob das jetzt wirklich die Lösung war, wo ja Frau Merkel 2002 noch im Bundestag als Oppositionsführerin gesagt hat, wir verkraften keine Migration mehr, wir wollen das alles nicht, kann man ja im Internet anschauen. Und 2015 hat sie gesagt, wir schaffen das. Unabhängig davon, dieses Wirtschaftsmodell. Und das ist für mich sehr wichtig. Da habe ich für mich erkannt, dass es eigentlich gar nicht das gleiche Wirtschaftsmodell ist. Also wir kommen aus einer sozialen Marktwirtschaft und wir befinden uns auf dem Weg in eine freie Marktwirtschaft. Und auch wenn beides Marktwirtschaft heißt, ist es nicht das gleiche. Und die freie Marktwirtschaft, in die wir uns begeben, ist per se nicht dafür geeignet, einen Sozialstaat zu tragen. Das ist dafür nicht vorgesehen. Und das ist aber vielen Leuten nicht bewusst. Die tragen sich noch mit den Versprechungen, es wird wieder alles gut, wir kommen wieder zurück in die soziale Marktwirtschaft. In die kommen wir in der jetzigen Situation aber nicht. Und der Hebel zwischen der sozialen Marktwirtschaft und der freien Marktwirtschaft ist der offene Markt. Weil es muss ja jedem, der Wirtschaft versteht oder zumindest die Mechanismen Angebot und Nachfrage versteht, erkennen, so wie wir in der Logistik, dass man mit dem billigen Wettbewerb nicht mithalten kann. Es geht einfach nicht. Und wenn dann noch Regeln in Deutschland aufgestellt werden, wie Einhaltung des Mindestlohns und, wo wir nach gewissen Preisstrukturen arbeiten müssen und gar nicht runterkommen dürfen unter diese Preise, dann ist es auch gar nicht möglich, dort mitzuhalten und es ist die sichere Abschaffung. Und das machen wir mit sehr vielen Bereichen unserer Wirtschaft, dass wir sie einfach abschaffen, weil wir nicht verstehen, wie diese Marktwirtschaft funktioniert, Angebot und Nachfrage funktioniert. Aber ich will zu Lösungen kommen. Und das, was ich angeboten habe, sind eben auch Lösungsansätze. Und dazu ist es wichtig zu verstehen, dass es eben die soziale Marktwirtschaft und die freie Marktwirtschaft gibt und dass da ein großer Unterschied besteht. Der Unterschied ist der offene Markt und der unfaire Wettbewerb. Und wenn man das betrachtet, dann ist es ja ganz logisch, dann müssen wir unsere deutsche Wirtschaft schützen. So war es übrigens auch festgelegt von Ludwig Erhard, der das Wirtschaftswunder begründet hat, oder nicht nur, aber die soziale Marktwirtschaft und das Wirtschaftswunder mit begründet hat, oder installiert hat, dass die deutsche Wirtschaft geschützt werden muss. Und das passiert nicht, indem der Markt geöffnet wird. Das kann gar nicht sein. Und jetzt haben wir den Markt schrittweise geöffnet. Wir hatten 1985 das Schengen-Abkommen, 1991 den Weimarer Trilog, dass wir Polen erlaubt haben, in Deutschland und Frankreich tätig zu sein. Wir hatten 2004 die große EU-Osterweiterung und wir haben auch 1993 schon vorbereitend für die EU die vier Grundfreiheiten festgelegt, also Freiheit des Geldes, Freiheit der Person, Freiheit Waren und Dienstleistungen und so weiter. Also, dass der Markt auch schön offen ist. Und dann sind wir durch den billigen Wettbewerb unter Druck geraten und haben dann eben Hilfsmaßnahmen installiert, damit wir den Leuten vorgaukeln können, wir könnten uns das alte Niveau weiter leisten, wie zum Beispiel den Mindestlohn oder das Bürgergeld. Das sind ja alle Scheinmaßnahmen, die vorgaukeln, wir hätten dieses Niveau noch, wir hätten die Produktivität noch. Und das, wo wir ran müssen und wo die Lösung ansetzt, ist, wir müssen unsere Wirtschaft schützen. Und unsere Wirtschaft schützen geht nur, indem wir unseren Wirtschaftsraum abgrenzen. Und das schaffen andere Länder. Das schaffen andere Länder, die auch an der EU teilnehmen, wie zum Beispiel Polen, Ungarn. Auch die skandinavischen Länder haben sich vom offenen Markt verabschiedet und da leben heute die glücklichsten Menschen. Finnland hat eine Geburtenrate von 2,5, fast 3, irgendwie so. Und dort leben die glücklichsten Menschen. Die sind natürlich wirtschaftlich, sind diese Länder Zwerge und haben kein Mitspracherecht. Und Deutschland als Industrienation, welches auch immer ein deutliches Wort im Weltgeschehen mitzureden hatte, bildet sich jetzt ein, immer noch diesen Stand zu haben, haben wir aber nicht mehr, weil unsere ganze Produktivität ist massiv erodiert. Die Arbeitsplätze, also Deutschland hat ja immer eine Industriequote von 20%, die haben wir schon lange nicht mehr. Wir hatten auch 2004, hatten wir über 400.000 Landwirte, die haben produziert. Und jetzt haben wir etwas um die 260.000 Landwirte, die noch produzieren, also ein Drittel weniger. Und allein das nimmt so viel Produktivität weg und Produktivität bedeutet, es ist weniger zum Verteilen da. Und das müssen wir wieder beheben. Und der grundsätzliche Ansatz ist, wir müssen Deutschland als Wirtschaftsraum begrenzen. Und das geht mit verschiedenen Maßnahmen. Ich sage mal, das Einfachste wäre, wir machen einen Dexit. Also raus Deutschland aus der EU geht natürlich nicht, weil wir sind mittlerweile so verwoben. Wir sind 30 Jahre mit dem Zug in eine falsche Richtung gefahren und sind so verwoben. Wir sind ja mittlerweile abhängig von ausländischer Dienstleistung. Wir sind ja mittlerweile davon abhängig, dass die ausländischen Arbeiter, Lkw-Fahrer, die hier fahren, dass die überhaupt noch fahren. Wenn die nicht mehr fahren würden, so wie beim Brexit, und wir würden sagen, so, jetzt sind die weg, dann würde hier alles stehen. Also wir sind viel verwobener als Großbritannien und könnten einen Dexit gar nicht machen. Aus meiner Sicht geht das nicht. Das, was aber gehen muss, ist, dass wir verstehen, dass der billige Wettbewerb unsere eigene Wirtschaft ruiniert. Und wir müssen Zölle oder Lieferketten, also nicht Lieferkettengesetz, das ist eine absolute Katastrophe, das Ding, also das muss weg. Aber man könnte mit digitalen Möglichkeiten die Lieferketten verfolgen und Lieferkettenaufschläge machen wie Zölle, die genau wie Zölle funktionieren. Und es wäre ja auch keine Katastrophe, wenn das Kilo Tomaten aus Spanien statt 10 € 15 € kostet und auf einmal der deutsche Bauer das auch für 15 € wieder rentabel herstellen kann. Dann würden wir die Produktion wieder zu uns holen. Das würde Transportwege sparen und, und. Jetzt muss man aber sehen, wir hatten in Deutschland eine Selbstversorgung in Obst und Gemüse 2004 von 100% und jetzt liegen wir zwischen 20 und 30%. Das heißt, auch da können wir nicht sagen, so, Zoll ist da, wir produzieren die Tomaten wieder in Deutschland. Können wir gar nicht. Die Struktur ist ja mittlerweile komplett zurückgefahren. Aber das, was wir machen müssen, ist aus dem Zug, der 30 Jahre in die falsche Richtung gefahren ist, aussteigen und endlich mal in die Gegenrichtung einsteigen. Es wird lange dauern, bis wir da wieder ankommen, wo wir eigentlich mal waren. Aber wir müssen unsere Wirtschaft abgrenzen, indem wir sagen, wir erheben Zölle, sodass unsere heimische Wirtschaft wieder hochfahren kann, weil sie fährt immer noch weiter runter. Wir sind in dem Abwärtstrend immer noch gefangen. Wir haben immer noch den billigen Wettbewerb. Und solange Deutschlands Niveau über dem der umliegenden Länder ist, sind wir die teuersten und werden abgetragen. Das ist so. Und wenn wir das nicht verstehen, dann können wir entweder warten, bis wir vom Niveau her unter den Nachbarländern sind. Das geht auch. Dann ist es so. Dann funktioniert der Hebel andersrum, wenn die ihre Wirtschaft nicht schützen. Oder wir schützen unsere Wirtschaft und fahren unser System wieder hoch. Und auch der Wohlstand hängt massiv mit diesem offenen Wettbewerb zusammen. Stellen Sie sich mal vor, Sie suchen einen Job. So, jetzt sind Sie um 1980, 1990, haben Sie einen begrenzten Markt von Arbeitskräften. Das heißt, Deutschland ist begrenzt. Sie brauchen ein Visum, um in Deutschland arbeiten zu können. Das heißt, man muss sich an den Leuten bedienen, die da sind. Dann gehen Sie zum Arbeitgeber, der etwas verkauft, also einen realen Bedarf hat und sagen, ich möchte einen Job. Und dann sagt er, kriegst du 2000 Mark. Und dann sagt man, nein, ich habe hier fünf andere Angebote, weil ich bin begehrt. Wir haben einen begrenzten Markt. Es kann nicht jeder herkommen arbeiten. Du brauchst mich, also zahl mir 2500 Mark. Und das ist die Beteiligung der Menschen am Wohlstand. Durch ein begrenztes System kann ich mehr Gehalt bekommen. Wenn die Wirtschaft läuft, wenn der Arbeitsmarkt Leute braucht, dann kann ich mehr Gehalt bekommen. Und über dieses Gehalt kann ich am Wohlstand teilhaben. Und das ist genau der umgekehrte Effekt, den wir jetzt haben. Durch die billigen Arbeitskräfte bin ich nicht in der Lage, ein höheres Gehalt zu bekommen, weil der billige Wettbewerber dem entgegensteht. Also haben wir, und das kann man auch in der Statistik nachlesen, seit 2004 keine Reallohnentwicklung gesamt gesehen über Deutschland mehr. Es gibt keinen Lohnzuwachs. Und somit gibt es eher ein Abschmelzen des Wohlstandes. Die Leute verlieren ja immer mehr an Geld. Wie der geniale Vorschlag von Herrn Merz, es liegen ja noch 2,8 Billionen auf den Privatkonten der Leute, die müsste man ja irgendwie aktivieren. Also wenn man dann schon alles abgeschöpft hat aus dem täglichen Leben, dann kann man natürlich auch auf die Sparkonten schielen und sagen, die hätten wir auch noch gern. Dann ist es die komplette Enteignung. Also wir werden hier mit der Romantik an ein System, welches sehr gut funktioniert hat, die soziale Marktwirtschaft, werden wir so lange verwaltet, bis der Weg unumkehrbar ist. Viele sagen ja schon, der Weg ist unumkehrbar, weil wir so viel Produktivität verloren haben, weil unser System eigentlich schon hohl ist, weil wir eigentlich schon gar nicht mehr das erwirtschaften, was wir ausgeben. Jetzt mal von diesen ganzen Ausgabeorgien mal abgesehen, wo wir überall, wo wir einer Nation, die zum Mond fliegt, Entwicklungshilfe geben. Das ist ja alles okay, das kann man auch alles machen. Und aus der Situation, dass es uns in der sozialen Marktwirtschaft 1980, 1990 so gut ging, dass wir das machen konnten, ist es ja okay, aber wenn man es sich nicht mehr leisten kann, dann muss man sich ehrlich machen und dann muss man sagen, es geht jetzt nicht mehr und ich kann das nicht mehr. Aber dass die Politiker übertrumpfen sich ja immer mit neuen Versprechen, was sie alles bezahlen wollen, das ist ja ganz fantastisch. Aber dass es nicht mehr da ist, das sagt keiner. Das sehen wir aber an den Rentnern, die Flaschen sammeln, dass nichts mehr da ist. Also ich sage mal, irgendwo muss gespart werden, die Rentner können sich nicht wehren. Zack, bumm, Thema erledigt. Wir haben sowieso das niedrigste Rentenniveau, die Renten werden doppelt versteuert, also das, was eingezahlt wurde. Und wir leben ja in einem Umlagesystem. Das heißt, die Rentner haben im Vertrauen daran, dass die Produktivität erhalten wird, ein Leben lang eingezahlt, in der Hoffnung, es im Rentenalter durch die Umlage, dass die Produktivität immer noch so hoch ist, zurückzubekommen. Und das Grundproblem ist nicht die Leute, die in der Verteilung sitzen, also die Politik, sondern das Grundproblem ist, dass die gar nichts mehr haben zum Verteilen, weil die Produktivität nicht mehr da ist. Und dann werden schöne Worte gewählt und wird gesagt, wir würden euch ja was geben, aber wir müssen Rentenkürzung machen und so weiter. Aber dass man mal sagt, es ist wirtschaftlich überhaupt gar nicht mehr möglich, mehr zu verteilen und wir müssen mal unsere Produktivität lösen, das sagt keiner. Und wir brauchen eine Begrenzung des Wirtschaftsraums. Wenn man nach Polen schaut, die haben das. Wenn man nach Ungarn schaut, die haben das. Und wie gesund dort die Gesellschaft ist. Also wenn die Wirtschaft funktioniert, gibt es auch eine gesunde Gesellschaft, gibt es eine Stabilität, gibt es eine Perspektive. Die haben wir alles nicht mehr, weil wir uns zählen, wir müssten für die ganze Welt sorgen, wir müssten alles bezahlen, aus einer Situation des Wohlstandes heraus. Also ich habe das ja kennengelernt 1990, wo ich eingekauft wurde als Ossi, wie gut das funktionieren kann. Ich fand das toll. Nur haben wir nie die blühenden Landschaften entwickelt, die uns versprochen wurden. Und deswegen ist der Osten ja auch so anders. Und das kann auch mit diesem Wirtschaftssystem erklärt werden, weil diese soziale Marktwirtschaft, die im Westen entstanden ist durch das Wirtschaftswunder, die gab es bei uns nie. In den Zeiten 1990 bis 94 haben sich 75% der Arbeitnehmer in der DDR einen neuen Job suchen müssen. Wir standen vor dem Nichts. Und das war ja nicht mal gelogen. Wir hatten keine Rücklagen, wir hatten nichts erarbeitet. Und wir sind nie in den Genuss gekommen, dieses soziale Marktwirtschaftssystem, wie es denn funktioniert hatte, mit dem Wohlstand, der sich aufgebaut hatte, zu erfahren. Weil 1991 wurde der Markt schon für Polen geöffnet und wir sind ja dicht dran an Polen. Das heißt, wir hatten von Anfang an den billigen Wettbewerb. Und das ist das, was den Osten auch immer so kopfschütteln zurücklässt, wenn da gesagt wird, na, ihr habt doch genug für alle und. Wir kennen diese blühenden Landschaften nicht. Die wurden uns versprochen, aber die waren wirtschaftlich unmöglich, weil 1990, 91 wurde der Markt schon für Polen geöffnet und wir hatten sofort den billigen Wettbewerb. Es konnten keine Strukturen entstehen, die tragfähig sind. Die kennen wir nicht. Also ich sage es jetzt mal ganz frech.
Ja, das ist spannend, was Sie da sagen, weil das kommt uns auch immer wieder einher. Also was ich sagen möchte ist, wir sprechen mit sehr vielen Menschen und oft gibt es ja so immer noch diese alte Trennung Ossis und Wessis. Sie haben es ja selbst angesprochen. Ja, ich mag lieber alte Bundesländer, neue Bundesländer, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, die sogenannten Ossis sind da einfach viel, viel mehr in der Wahrnehmung oder besser in der Wahrnehmung. Ja, also dieses ganze Thema Enteignung oder jetzt auch, wie Sie es gesagt haben, März, ne, da gibt es ja noch ein bisschen Geld auf den Girokonten. Das ist im Westen nach wie vor oder bei den Wessis einfach so ein Gerede. Ja, das sind die Politiker, wird schon, uns geht's ja gut. Bei den Ossis aber ist es so, die nehmen das ernst. Warum? Ja, weil sie es alles schon mal hatten. Die hatten all diese Systeme und diese Überwachungsstaaterei und so. Das war ja alles schon da. Und von daher würde ich sagen, dass die Ossis da weit, weit besser in der Wahrnehmung sind und da womöglich sich dann auch besser schützen. Also das ist zumindest das, was ich jetzt so von weit weg ein bisschen so behaupten kann. Der andere Punkt aber ist ja auch dieses Thema Arbeitsmarkt. Da hatten Sie gesagt, wir müssen uns schützen. Gehe ich mit so ein Stück weit? Natürlich ist es momentan aber ein Problem, weil mehr Lohn hilft auch nicht mehr. Warum hilft es nicht mehr? Weil das sofort durch mehr Steuern weggesaugt wird. Ja, also wenn Sie heute 500 Euro brutto mehr bekommen, sind es vielleicht 220 Euro netto mehr. Und das ist schwierig. Das ist, weil 500 Euro wäre ja schon ein Wort. Da kann man was machen, aber kommt ja nicht an. Und deswegen verlassen immer mehr Menschen Deutschland. Ja, also ich glaube, letztes Jahr waren es über 200.000 Fachkräfte. Ich spreche jetzt halt nur von Fachkräften. Andere Leute, also ich kann jetzt nur die Fachkräftestatistik sagen. Und hier ist natürlich die Frage, wie geht es da weiter? Was ist da Ihre Meinung? Wird es in Zukunft noch mehr Menschen geben, die auswandern? Oder gibt es vielleicht sogar auch etwas, wo Sie sagen, naja, bleibt noch mal ein bisschen Leute. Da gibt es die eine Hoffnung, die noch keiner so richtig kennt.
Oh, das ist mein Thema. Zum einen erstmal vielen Dank. Noch einmal ganz kurz zu den Ossis, von denen ich ja auch einer bin. Wie gesagt, es gibt diese zwei Gründe, warum die Ossis sich momentan anders benehmen oder anders wählen oder sich anders verhalten. Das ist zum einen der Grund, dass wir eben schon einmal ein System haben sterben sehen. Ich will nicht sagen Diktatur. Ich war 15 zur Wende und das hat mich nicht berührt. Ich war glücklich in der DDR, weil ich hatte kein Freiheitsbedürfnis mit 15, wollte nicht reisen und wollte mich nicht selbstständig machen. Und für die Grundbedürfnisse, die ich bis zum Alter von 15 hatte, war die DDR ein Paradies. Also ich sag mal, das war in Ordnung und ich habe hier nicht gelitten. Ich saß nicht im Gefängnis und die Stasi saß auch nicht mit mir auf der Parkbank und hat sich mit mir unterhalten oder mich ausgefragt. Das sind alles Übertreibungen. Sicherlich war das System repressiv und sicherlich hat es Freiheiten unterbunden. Das ist überhaupt keine Frage. Und das wäre mir sicherlich mit steigendem Alter auch zunehmend auf den Keks gegangen. Aber zu dem Alter, in dem ich war, war es ein Paradies. Und da könnte sich das heutige System in der Bundesrepublik wirklich in der Behandlung auch der Kinder und Jugendlichen eine Scheibe abschneiden. So. Aber die Ostdeutschen sind natürlich sehr gewarnt oder sehr erfahren darin, wenn ein System am Ende ist oder kurz vorm Ende ist, werden die Versprechen immer verrückter. Und diese Wahrnehmung hat man momentan auch in der Bundesrepublik. Und deswegen sagen die Ossis, Moment, das hatten wir doch alle schon mal. Die Versprechungen sind offensichtlich falsch, die Versprechungen lassen sich alle nicht halten. Warum sollen wir daran glauben, dass es sich irgendwie zu retten lässt? Am Ende gibt es den großen Knall und wir werden nur lange genug hingehalten. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum die Ossis dort ein Problem haben. Und der zweite ist eben der wirtschaftliche, weil sich bei uns nie eine soziale Marktwirtschaft installiert hat. Also diese blühenden Landschaften, die uns versprochen wurden, die gab es bei uns nie. Sondern es gab immer den Wettbewerb, den billigen Wettbewerb und man hatte es wirklich schwer, sich etwas aufzubauen. Das war deutlich schwerer, als wenn man in einem funktionierenden System etwas sich versucht hätte aufzubauen. Und das ist ein großer Unterschied. Und deswegen unterscheiden sich die Ossis eben auch von den Wessis oder die ostdeutschen Bürger von den westdeutschen Bürgern, wie wir es jetzt bezeichnen, spielt dann auch keine Rolle. Ich bin gerne Ossi und ich verstehe jetzt auch, warum das nicht funktioniert hat und warum wir 20, 25, 30 Jahre danach immer noch ein Lohngefälle haben von West nach Ost. Das verstehe ich, weil es gar nicht richtig entstehen konnte. Und jetzt noch mal zu der anderen Frage, wie sieht denn eine Perspektive aus oder warum sollte man auswandern? Ja, ich weiß, es wandern 200 bis 250.000 Leute aus. Davon schätzt man 75% mit akademischem Grad, also gebildete Leute. Und man kann es ihnen auch nicht verübeln. Denn ein ganz wichtiges Merkmal ist ja, dass wenn die Wirtschaft läuft, verteilt sie einerseits Wohlstand über vernünftige Gehälter. Dazu muss sie aber was produzieren, etwas verdienen, wettbewerbsfähig sein. Das haben wir nicht mehr. Das heißt, der Wohlstand wird nicht mehr verteilt, sondern er wird durch überbordene Ausgaben, Steuern wieder einkassiert. Das heißt, es findet eine Rückverteilung statt. Der Wohlstand wird abgeschöpft. Und es gibt keine Bildungsanreize mehr, weil was passiert denn? Und ich kriege immer Gänsehaut, wenn jemand Fachkräftemangel sagt. Da stellen sich mir alle Nackenhaare auf, weil dieses Wort Fachkräftemangel ist so falsch, das ist wie, als wenn man sagt, wir müssen den Markt aufmachen, weil wir Exportweltmeister sein wollen. Das ist eine Katastrophe im Verständnis der Menschen, dass es überhaupt einen Fachkräftemangel gibt, weil es gibt keinen Fachkräftemangel. Wir haben Die Bundesrepublik Deutschland hat bis 1990 keinen Fachkräftemangel gehabt. Es gab Experimente und man hat Türken und Italiener geholt, um die Produktion zu erweitern und. Aber einen wirklichen Fachkräftemangel gab es nicht. Weil was ist passiert? Wenn die Wirtschaft boomt, sendet sie zwei Signale an die Gesellschaft. Das erste Signal ist, wir brauchen euch weiter ausgebildet, ihr kriegt mehr Geld. Das heißt, die Beteiligung Wohlstand für alle ist über das Gehalt, über eine prosperierende Wirtschaft. Eins. Punkt zwei, die Wirtschaft, wenn der Markt einmal gesättigt ist, also wenn ich keine neue Idee habe, wie zum Beispiel Elektroautos bauen, die es vorher nicht gab oder irgendwas, wenn der Markt gesättigt ist und das in der Landwirtschaft so, das in der Industrie so, ist es ein Verdrängungswettbewerb. Und der Verdrängungswettbewerb zeichnet sich dadurch aus, dass man besser sein muss als die Konkurrenz, ein fairer Wettbewerb. Das heißt wiederum, ich setze einen Bildungsanreiz in den Arbeitsmarkt. Ich will ja besser sein als Unternehmen, also sage ich, ich brauche höher qualifizierte Leute. Das heißt, die Leute haben, wenn sie sich weiterbilden, wenn sie Akademiker werden, wenn sie sich ausbilden, haben die eine Perspektive, weil sie werden gebraucht. Und diesen Bildungsanreiz verliert man, wenn die Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Was wollen Sie denn machen in Deutschland, wenn Sie studiert haben? Wo wollen Sie denn hingehen? Wer braucht Sie denn noch? Das kann doch der Rumäne für die Hälfte oder für ein Drittel oder die Programmierer sitzen in Indien. Warum wollen Sie sich denn hier ein Studium antun in Deutschland in der Informatik, wenn Sie den Krempel in Indien programmieren lassen können? Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Aus lauter Romantik studieren wir noch. Das finde ich ja schön, aber der wirtschaftliche Bedarf ist doch gar nicht mehr da. Und deswegen haben wir auch seit 30 Jahren keinen Bildungsanreiz mehr. Und wir sehen ja, was dieser fehlende Bildungsanreiz mit unserem System macht. Und dann wird darüber diskutiert, dass man Subventionen macht und Gelder in die Bildungssysteme steckt. Das bringt alles nichts, Leute. Das bringt nichts, wenn der Bedarf in der Wirtschaft nicht da ist. Es bringt nichts. Und erst wenn wir unseren Wirtschaftsraum schützen und unsere Wirtschaft sich hier wieder im fairen Wettbewerb entwickeln kann, wird es einen Bildungsanreiz geben und wird es einen Anreiz auf höhere Gehälter geben. Und dann wird auch wieder Wohlstand von der Wirtschaft in die Bevölkerung verteilt und nicht umgekehrt. Und das, was wir aber hinbekommen müssen, ist, dass Bevölkerung und Politik das System verstehen. Und wenn das System nicht verstanden wird, werden wir so lange verwaltet, bis das System in einem freien Markt endet. Das beste System, das beste Beispiel für einen freien Markt ist ja die USA mit den ganzen Zeltstädten. Und da gibt es ganz wenige Eliten, die alles kontrollieren. Und der Rest wird austariert nach unten, weil die immer mit dem offenen System leben mussten. Die USA hatte ja von 1920 bis 1960 auch ein Bürgertum, auch Wohlstand. Das lag aber daran, dass der offene Markt aufgrund der Verkehrslogistik gar nicht funktioniert hat. Ich konnte nicht billig importieren aus China. Das war 1920 bis 60 gar nicht möglich. Das heißt, ich konnte die Leute nicht unter Druck setzen mit billigen Waren und billigen Arbeitslöhnen, weil das System, die Verkehrsinfrastruktur, die Logistik war gar nicht in der Lage dazu, einen offenen Markt abzubilden. Jetzt haben wir das. Und wir haben in den USA seit 1960 einen offenen Markt. Und wir sehen es ja, die Kandidatur von Nixon war Ende der 60er, Anfang der 70er. Der hat ja 1971 den Goldstandard aufgehoben. Und er hatte ja in seinem Wahlkampf damals versprochen, bedingungsloses Grundeinkommen, weil die USA aus derselben Situation kamen, in der Deutschland jetzt ist. Wir hatten ein funktionierendes Sozialsystem, wir hatten ein Bürgertum, wir hatten eine politische Teilhabe, wir hatten eine Demokratie. Und das wurde in den USA auch in den 60er Jahren durch den offenen Markt abgeschafft. Und dann wurden die Versprechen immer wilder. Wie gesagt, Nixon hat, ich 68, glaube ich, versprochen, bedingungsloses Grundeinkommen. Der wurde dann auch gewählt, hat es natürlich nicht gemacht, das bedingungslose Grundeinkommen, sondern hat er alles dafür getan mit dem Petrodollar und Goldstandard und den ganzen abgeschafft und so weiter, dass der offene Markt auch so richtig funktioniert und damit die Eliten auch wirklich alles bekommen, was unten ist. Und wir sehen ja die Entwicklung. Und ich plädiere trotzdem dafür, in Deutschland zu bleiben und nicht abzuwandern. Und gemeinsam das System wieder zu ändern, mit Verständnis für die marktwirtschaftlichen Prozesse, mit Verständnis dafür, dass wir einen geschützten Wirtschaftsraum brauchen. Da plädiere ich für. Und wir brauchen jetzt intelligente Leute, die auch helfen, das System wieder in die andere Richtung zu fahren, weil in der Politik ist nichts in Sicht und in der Bevölkerung ist auch nichts in Sicht, außer dass alle sagen, okay, wir werden wirtschaftlich abhängig gemacht. Wir kriegen Bürgergeld oder was auch immer. Natürlich tun wir, was der Staat sagt. Aber Ideen oder eine Auflehnung, wir sind ja mittlerweile auch schon repressiv, also es erinnert schon ein bisschen an die DDR. Man darf ja nichts Falsches mehr sagen, sonst, wenn man einmal eine Shampoo-Werbung imitiert, hat man morgens um 6 das LKA in der Wohnung. Also das ist natürlich, das sind natürlich Ansätze, aber die Politiker, ich sag's mal ganz salopp, sind ja auch arme Leute, weil die nur versuchen zu verteilen, was da ist, ohne zu verstehen, dass nichts mehr nachkommt. Also die versuchen eine Mangelwirtschaft. Wir hatten in der DDR eine Mangelwirtschaft, keine Frage. Da war immer zu wenig da und es wurde immer schön argumentiert, wie es zu verteilen ist. Und ich sage mal, wir sind jetzt in einer ähnlichen Situation, dass wir eine Mangelwirtschaft haben. Es kommt zu wenig rein. Wir sehen ja kaum noch einen Haushalt, der nicht verfassungswidrig ist. Wir können Schulden nicht mehr als Schulden benennen, sondern das ist Sondervermögen oder whatever. Also wir können ja gar nicht, wir können mit Geld nicht umgehen. Wir wissen nicht, wo es herkommt und dafür müssen wir eine Lösung finden. Und erst dann, wenn unsere Wirtschaft heilt, wird auch unsere Gesellschaft wieder heilen. Wenn die Wirtschaft nicht heilt, wird unsere Gesellschaft nicht heilen, sondern wir bleiben bei der Verteilung von unten nach oben und die Eliten werden alles abschöpfen. Das ist so. Und erst wenn wir die Wirtschaft heilen, kommen wir als Gesellschaft auch wieder auf die Füße. Weil wie viel Demokratie bleibt übrig, wenn man wirtschaftlich abhängig ist? Ich stimme doch immer im Sinne des Abhängigkeitsverhältnisses. Geht doch gar nicht anders. Man siehe 11.000 neue Beamtenstellen durch die aktuelle Ampel. Das schafft Fehlerstimmen. Ein
Ja.
Schelm, wer Böses dabei denkt.
Ja. Muss man aufpassen, was man sagt. Also hochspannend war übrigens auch der Top-Beitrag bei unserem letzten Kapitaltag, den wir immer wieder in Deutschland quer durchs Land veranstalten. Zuletzt waren wir auch im Raum München, aber im Hannover-Raum, Raum Hannover, war Professor Homburg, Professor Dr. Homburg hatte auch gesagt, ich hatte gesagt, was wäre die eine einzige Sache? Stellen Sie sich mal vor, Herr Professor Homburg, Sie wären jetzt Robert Habeck. Und Sie können nur eine einzige Sache machen. Was würden Sie tun? Und dann kamen natürlich ganz, ganz wilde Beirufe, selbst abwählen und so weiter aus dem Publikum. Das hatten wir unkommentiert gelassen. Und Homburg hatte dann argumentiert, Dexit. Also genau das, was Sie, Herr Hansche, sagen, hat es dann auch volkswirtschaftlich dann ausgeschlachtet. Warum, wie? Wenn Sie das interessiert, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, wir werden hier oder unterhalb des Beitrags dann den Videolink für Sie nochmal bereitstellen. War wirklich hochinteressant. Kann ich so ein Stück weit nachvollziehen, ob das dann, ja, es geht schon so ein Stück weit die Richtung Protektionismus. Ich glaube, das alleine wird es wahrscheinlich nicht sein, weil es gibt ja noch ganz andere Statistiken, die wir heute so ein bisschen, ich würde das Interview jetzt auch sprengen, links liegen lassen, weil zum Beispiel, wenn man heute unter Jugendlichen fragt, was möchtest du denn werden, dann ist es heute das Thema Handwerk, aber nicht, weil Handwerk so toll ist, sondern weil man da so viel Schwarzgeld verdienen kann. Und deswegen, Hansche, ich bedanke mich für diesen ganz, ganz tollen Beitrag hier. Ich hoffe auf Wiederholung und bedanke mich bei Ihnen.
Ich bedanke mich recht herzlich für diese Einladung. Ich finde es eine tolle Gelegenheit, bei Ihnen mich erklären zu können, wie wir Deutschland vielleicht doch noch auf den richtigen Weg bekommen. Ich hoffe, dass die Zuschauer viele, viele Fragen haben. Ich hoffe auch auf viele Interviews, die ich noch geben darf, um Aufklärung in die Sache zu bringen und meine Lösung präsentieren zu können. Und toi, 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 Deutschland, wir sind noch nicht verloren. Ich glaube daran, dass wir es schaffen. Aber wir müssen jetzt anfangen und nicht irgendwann. Dankeschön.
Ein toller Beitrag und gerne auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schreiben Sie es unten in die Kommentare hinein, die Fragen, denn dann könnten wir natürlich den Herrn Hansche vielleicht nochmal zu einem zweiten, weiteren Interview überzeugen. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis ganz, ganz bald.
Dankeschön.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.